Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lektion 7. Jesus und die Bedürftigen. Als der Sohn Gottes hier auf Erden kommt, zeigt er das Wesen seines Vaters. Marias Lied. Als Maria diese Nachricht bekommen hat, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist und dass sie die Mutter werden wird vom Messias und dann auch noch die Information bekommt, dass ihre altgewordene Verwandte Elisabeth, die Frau von Zacharias, bereits schwanger ist, seit einem halben Jahr, dann besucht sie sie und bei diesem Besuch kommt es dann zum Lobgesang der Maria. Und der Evangelist Lukas hat uns das aufgezeichnet im ersten Kapitel, ab Vers 46. Was kommt in diesem Lobgesang durch? Meine Seele erhebt den Herrn. Wir spüren die Freude, die aus Maria hervorbricht. Sie kann gar nicht anders. Sie muss ihn preisen. Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Da geht der Blick weit in die Zukunft. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bedienen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er übt Gewalt mit seinem Arm. Und er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Die Hochmütigen, die zerstreut er. Den Demütigen, denen erweist er seine Gnade. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern, in Ewigkeit. Diese Lobeshymne auf Gott, die aus Maria hervorbricht, Sie muss ihrer Freude Luft schaffen. Die kleine junge Maria, darf die Mutter des Messias werden. In ihrem Körper darf er heranwachsen als Embryo. Sie wird ihn gebären. Was für eine Ehre. Was für ein Vorrecht. Sie wurde dazu erwählt. Wenn jemand als Prophet erwählt wird, gibt es eine höhere Ehre. Gott hat ihn erwählt, nicht ein Mensch. Wenn Menschen jemand erwählen als Kandidaten und er wird dann gewählt vom Volk und wird Präsident, wird Kanzler des Landes, Menschen haben gewählt. Aber wenn Gott jemand erwählt als Prophet und hier erwählt Gott eine junge Frau als Mutter seines Sohnes, gibt es eine größere Ehre. Und darum die Freude, die aus ihr hervorbricht. Sie muss es einfach hinausrufen, ihre Dankbarkeit. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. das Programm von Jesus. Es heißt im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Er ist wieder da. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. So, und jetzt wird seine erste Predigt geschildert in den Evangelien. In Kurzform. Es heißt in Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Eine schöne Gewohnheit, wenn man am Sabbat den Gottesdienst besucht. Und er stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, genau genommen war das eine Schriftrolle, also rollen muss, da fand er die Stelle, wo geschrieben steht, aus Jesaja 61, also schon ziemlich am Ende dieser Rolle, 66 Kapitel hat Jesaja, dass hier Folgendes steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Eine messianische Stelle, eine Voraussage, was der Messias tun wird. Blinde werden sehen, Zerschlagene werden frei. Blinde im doppelten Sinn, dass sie dann sehen, dass er der Messias ist. Und nachdem er das gelesen hat, das ist ein Text. Aber als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Was kommt jetzt? Und was sagt er? Heute? Jetzt? Aktuell? Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Klartext, ich bin der Messias. Wow, das war eine Bombe, die hochging. Das ist eine Erfüllung, die sich jetzt abspielt, vor euren Augen und Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Und sie sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Den kennen wir doch. Da können wir uns auch erinnern, wie der ein kleiner Junge war, so klein, und jetzt ist er so groß geworden. Ein paar Jahre später und alles ist anders. Nicht, wenn wir das Gemälde hier unter uns betrachten. Dieser kleine Junge hier, die Taubenjagd auf dem Markusplatz in Venedig. Diese Freude, wie ein Spielzeug, die flattern auf vor ihm. Braucht nur laufen und die reagieren und fliegen da davon. Was für eine Freude da hochkommt. Was ihn jetzt interessiert. Mit 70 wird er nicht die Tauben jagen, sondern eher auf dem Bänkle sitzen und sie füttern mit einem Stock in der Hand. Je nach Alter. Und die wundern sich über Jesus. Der kleine Junge, der ist der Messias. Und er hat sein Programm vorgestellt, dass die Zerschlagenen frei und ledig sein sollen, dass den Armen das Evangelium verkündigt wird. Den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Das war Jesu Programm. Und er hat es dargelegt. Jesus heilt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 12 haben wir ein Zitat aus dem Alten Testament über den Gottesknecht. Es heißt hier, Vers 15, aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle. Was hat er da erfahren? Im Vers vorher lesen wir, dass die Führungsschicht Rat hielt darüber, wie sie ihn umbringen könnten. Den Messias, von dem sie meinten, er sei ein Betrüger. Oder sagen wir besser, wo sie es nicht wahrhaben wollten, dass er der Messias sei. Obwohl sie es innerlich wussten. Und dann steht, nachdem er geheilt hat, er gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, in Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, mein Diener, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen. Bis heute sagen wir das so, nicht? Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Aber hier geht es um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der himmlische Gott. Und was sagt jetzt der Vater? Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien. Und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen, nämlich so wie ein Marktschreier. Er macht es ganz gelassen, mit Bedacht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht hinausführt zum Sieg und die Heiden werden auf seinen Namen auf. Eine bemerkenswerte Aussage. Da ist mehrmals von den Heiden die Rede, wo das sogar hingehen wird. Mein Geliebter, mein Geist ist auf ihm. Er ist mein Diener. Ich habe ihn erwählt. Er soll das Recht verkündigen in alle Welt. Jedes Wunder, das Jesus vollbracht hat, was ein Zeichen seiner Göttlichkeit war, war aber noch mehr. Denn es war ein Beweis dafür, das ist der Messias. Er erfüllt die Voraussagen, so wie es gemacht ist. Und die Voraussagen waren so steil und so schwierig zu erfüllen, dass ihm nicht irgendein Betrüger kommen kann und das nachäfft und sagt, ich bin's. Obwohl es nicht ist. Es musste also so schwierig sein, dass man es nicht einfach so erfüllen konnte. Und einen Blinden sehend machen, einen Gelähmten gehend, einen Tauben hörend, einen Stummen sprechend, das ist ja nicht gerade die einfachste Art und Weise. Deswegen diese außergewöhnlichen Zeichen. Und damit war es offensichtlich, dass er der Messias ist. Und wenn es das einfache Volk begreift, ja, dann werden es wohl die Oberen auch begreifen. Das ist doch sonnenklar. Aber will ich es wahrhaben, dass er der Messias ist? Dasselbe ist ja auch, wenn ich in die Natur schaue, dann kann ich ja nur mehr sagen, oh Gott, wie groß bist du, wenn ich das betrachte, diese Schöpfung. Wenn ich es wahrhaben will, wenn ich aber nicht will, dass es einen Schöpfer gibt, dann sage ich, na, das ist einfach alles so von allein entstanden. Ein Schwachsinn. Ab absoluter Schwachsinn. Nichts kommt einfach so von alleine. Es ist immer jemand dahinter. Wenn irgendwo was geschieht, wenn etwas entsteht, dann hat das jemand gesteuert. Und sowas Außergewöhnliches wie die Schöpfung. Natürlich steckt da ein wacher Geist dahinter. Das ist ja nicht schwer zu begreifen. Wenn ich will, aber wenn ich nicht will, dass da ein Höherer ist, soll ich, nein, trotzdem nicht, da ist niemand. Und so hatten sie es gemacht mit Jesus. Der macht zwar all das, erfüllt es alles, aber er ist trotzdem nicht der Messias, weil ich es nicht will. Ich will es nicht wahrhaben. Und letztlich hat man ihn als Betrüger zum Tode verurteilt. Man gesagt, der tut so, als ob er der Messias wäre, obwohl es gar nicht ist. So weit kann der Mensch sich verirren. Tempelreinigung. Am Anfang seines Wirkens reinigte Jesus den Tempel, Johannes Evangelium Kapitel 2, und am Ende seines Wirkens, zu Beginn der 3,5 Jahre und zum Schluss. Der Tempelbereich mit seinen riesigen Vorhöfen für die Fremden, für die Frauen, für die Männer und dann der innerste Bereich für die Leviten und die Priester und das ganz Innerste, das Allerheiligste für den Hohepriester einmal im Jahr, wird also immer enger, die Zahl derer kleiner, die da hinein dürfen. Diese riesigen Vorhöfe, da fanden ja Tausende von Menschen Platz. Und die Priester hatten begonnen, das zu vermieten, als ob der Hof ihr Besitztum wäre. Dieser Vorhof, diese Vorhöfe. Und die haben das vermietet an Händler. Die einen bringen ihre Schafe und Ziegen und Tauben, dann die Weggeldwechsler. Und in diesem Tempelbereich wurde eine eigene Währung eingeführt. Wenn du so kommst, kannst du nicht einfach das Schäfchen so kaufen, muss vorher wechseln. Und wer profitiert beim Wechseln und wer verliert beim Wechseln? Natürlich, der macht es ja nur deswegen, damit er profitiert. Und du musst jetzt wechseln, sonst kannst du das Schaf dort nicht kaufen. Du kannst auch Schaf von zu Hause mitnehmen. Aber wenn du 3 Tage lang da gehst, ist es natürlich lästig und es ist bequem, direkt dort an Ort und Stelle das Schaf zu erwerben und zu opfern. Kostet zwar mehr als in deinem Heimatort, aber es ist bequemer. Und wenn du also direkt im Tempelbereich das kaufen kannst, dann brauchst du nur mehr ein paar Schritte gehen und dann opferst du es. Und das wurde ein Bombengeschäft für die Priester, weil es vermietet wurde, verpachtet wurde, der Tempelbereich, der Vorhofbereich. Und für die Händler auch ein Bombengeschäft, denn da kamen ja Massen von Menschen. Und da ging es hoch her, da wurde gefeilscht und geschrien. War so viel, letztes Jahr hat das so viel gekostet. Ja, dann nimm halt dein Schaf mit von zu Hause. Und zu Beginn seines Wirkens jagt Jesus die alle hinaus. Und am Ende seines Wirkens. Und diese Tempelreinigung ist Programm. Denn was ist der Sinn dieser Vorhöfe, dieser Flächen beim Tempel? Dass man dort lehren kann, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Das wurde eine Räuberhöhle, wie Jesus es genannt hat. Es ging nur mehr Gier, mehr Geschäft, mehr Einkommen, reicher werden. Das war der Sinn. Das Göttliche, das Geistliche. Es war im Hintergrund, das Geschäft war im Vordergrund, Business. Diese Tat Jesu, wir finden das geschildert im Buch des Leben Jesu, Neuausgabe, der Sieg der Liebe, wo Jesus im Tor erscheint und dieses Treiben betrachtet. Und so wie er das betrachtet, wird es denen, die in der Nähe des Tores, des Einganges sind, unangenehm. Es es wird dort in dem Bereich still. Und so wie sich Lärm aufbauen kann, kann sich auch Stille aufbauen. Es gibt so Lehrpersonen, die scheinen in der Tür des Klassenzimmers, da drinnen geht es zu, kein Lehrer da gewesen, und jetzt nach der Pause kommt die Lehrperson. Und da gibt es Lehrer, die waren nicht da. Die stehen in der Tür und es wird still. Ganz still. Man nennt das natürliche Autorität. Es gibt auch Lehrpersonen, wenn die kommen, wird es noch lauter. Aber hier haben wir also das Positive. Es wird still. Total still. Im ganzen Tempelhof wird es total still. Völlig still. Und dann in die Stille hinein, sagt Jesus, tragt das hinaus. Und wenn manche ein bisschen träge sind, hilft danach. Indem man die Tiere antreibt, die Bänke von den Geldwechslern umstößt und dann bing, 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 rollt es über das Kopfsteinpflaster. Und dann sind sie alle draußen. Einer befiehlt und alle gehorchen. Was für eine Autorität. Einer gegen alle. Und sie gehen. Und ärgern sich, dass sie gegangen sind, aber sie gehen. Sie folgen seinem Wort. Das Kreuz Christi. Der wohl außergewöhnlichste Text als Voraussage über das Leiden und Sterben Jesu ist in Jesaja Kapitel 53 zu finden. Das ist der Text, der auch in Apostelgeschichte 8 auftaucht, als dieser Finanzminister aus Äthiopien nach Jerusalem kommt, sich eine Jesaja-Schriftrolle kauft, auf dem Heimweg ist, zurück nach Äthiopien. Und der Diakon Philippus berufen wird. Hier. Auf diesen Weg, auf diese Straße nach Gaza zu gehen, die öde ist. Dann kommt dieser Wagen vorbei von diesem vermögenden Mann, der sich die dickste, teuerste Schriftrolle gekauft hat, nämlich Jesaja. Und der liest, und Philippus hört den lesen, genau diesen Text. Er fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Er sagt, wie könnte ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Er sagt, komm rauf, setz dich auf den Wagen, erklär es mir. So wird der ein Nachfolger Jesu. Kommt nach Äthiopien und erzählt das alles seiner Königin. Und Äthiopien wird ein christliches Land. Nun, was steht hier in Jesaja 53, Vers 3, über diesen, der sich da opfert als Messias? Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre. Wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und als er gemartert ward, Vers 7, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, da hat er seinen Mund nicht auf. Was für eine Voraussage! Da stirbt einer wie ein Opferlamm. Darum hat Johannes der Täufer, als Jesus an den Jordan kam, das erste Mal, um von Johannes getauft zu werden, hat dieser Täufer ausgerufen, als er Jesus sieht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Der ist es, der. Da ist einer, der stirbt an deiner Stelle, der stirbt deinen Tod, damit du leben kannst, damit du auferstehen kannst, damit du überlebst. Er opfert sich an deiner Stadt. Diese Voraussage, die ist so gewaltig in Vers 16. Lesen wir zuerst Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Welcher Plan? Der Erlösungsplan. Wenn du etwas erkennst, was verkehrt war, wenn es dir leid tut, wenn du es bereust und dass Jesus sagst, so wie wenn er vor dir sitzen würde, und du sagst ihm: Herr, ich kann es nicht mehr zurückholen, nicht die Worte, nicht die böse Tat. Ich bitte um Vergebung. Es tut mir herzlich weh. Dann wird sein Versprechen wirksam. Er vergibt. Und du hast Frieden. Es ist gelöscht. Er drückt die Löschtaste. Das ist so, als wäre es nie gewesen. Er reinigt dich von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Brief des Johannes, Kapitel 1. Zusammenfassung. Wenn wir dieses Gemälde hier betrachten, gezeichnet, gemalt vom Künstler Maximilian Jantscher in Österreich. Es ist das himmlische Heiligtum, die Schaltzentrale des Universums. Dort ist Glanz und Macht ohne Ende. Das Weltall wird von dort regiert. Nicht ein Staat, nicht ein Planet, ein Weltall, das so groß ist, dass wir bis heute nicht wissen, wie groß es ist. Weil es so groß ist, sprengt alle unsere Vorstellungsmöglichkeiten. Von dort geht Jesus weg, wird Mensch, schlüpft in diese Haut von uns Menschen. Das ist eine Selbsterniedrigung. Es wäre also ungefähr so, dass du sagst: Na, ich schlüpfe in die Haut einer Ameise. Ich erniedrige mich selbst. Und jetzt gehe ich zu einem Ameisenhaufen und sage denen: Wisst ihr, da kommt ein Riesenbagger. Und da wird eine Straße gebaut. Und euer Ameisenhaufen wird zerstört sein und ihr seid alle tot. Flieht rechtzeitig. Baut da drüben, am nächsten Waldrand, eure Behausung auf. Dort könnt ihr einen Ameisenhaufen errichten. Nicht hier. Hier werdet ihr alle sterben. Und dann werden die da drin böse und die Führung beschließt: Was will dieser Schwätzer sagen, dieser Fremde, der sich da aufbaut? Weg mit ihm, den bringen wir um. Das ist dann der Dank. Undank ist der Weltlohn. Wenn wir uns in eine Ameise verwandeln könnten und uns zum Opfer da bringen, ist es nicht im Vergleich zu der Erniedrigung, selbst der Erniedrigung, die Jesus für uns durchgeführt hat. Die war ungleich schwerwiegender. Ungleich schwerwiegender. Ein Herr des Universums wird Mensch auf einem Planeten. Aber nicht nur das. Es wäre schon eine Erniedrigung genug, wenn er hier im schönsten Palast auf die Welt gekommen wäre und wenn er von allen geehrt und gepriesen und anerkannt und gelobt und so weiter wird. Wie endet das Ganze? Die Führung wird böse auf ihn, weil sie merken, wie der die Herzen gewinnt vom Volk. Sie fürchten, der wird der neue König. Es wäre so, wie wenn du den Präsidenten von USA, den mächtigsten Mann der Welt, anbieten würdest. Möchtest du nicht in unserem Dorf mit 150 Einwohnern Bürgermeister werden? Ein schöner Abstieg, oder? Und die fürchten sich in Israel, der König des Universums möchte die Macht in Israel ergreifen. Er, der der Herrscher des Universums ist. Darum sagt er zu Pilatus, als der fragt, bist du ein König? Jesus sagt, ja, bin ich. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein Außerirdischer. Und Pilatus staunt und glaubt ihm. Tritt wieder hinaus und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Im Gegensatz zu euch, religiösen Führern des Volkes. Ich finde keine Schuld an ihm. Der ist König von außerhalb, nicht von da. Jesus hat das Höchste verlassen, um hier Mensch zu werden. Er hat das alles getan für uns.